Der Lust auf Vegan Podcast. Von und mit Erik Hübner.
Hallo und herzlich willkommen zu meinem Lust auf Vegan Podcast. Heute die letzte Folge unserer Sonderreihe der Forum Talks von der Xond Vegan Messe 2017 in Stuttgart. Heute könnt ihr das Gespräch, welches ich mit dem Bär geführt habe, vom Sonntag hören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Alle Folgen findet ihr natürlich übersichtlich geordnet, wie immer, auch die älteren Folgen. Schaut rein, es gibt lange, es gibt kurze. Ich hatte schon sehr viele spannende, tolle Gäste und möchte mich an der Stelle auch einfach mal bei ganz vielen Hörern und ganz vielem Feedback bei euch bedanken. Das macht mir wirklich wahnsinnig Spaß, vor allem, wenn ich merke, es gefällt euch. Und natürlich, wenn euch was nicht gefällt, wenn ihr ein Thema hören wollt, ihr könnt mir immer schreiben, einfach in Facebook Lust auf Vegan, da findet ihr mich, da könnt ihr mir Feedback geben, da könnt ihr natürlich auch Kritik geben, da könnt ihr wünschen, ob es bestimmte Themen in nächsten Ausgaben geben soll. Ganz besonders freue ich mich auch über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, damit der Podcast einfach oben gelistet wird und das Thema noch mehr Menschen erreicht. Und wenn ihr Interesse habt, könnt ihr mich auch anfragen als Moderator, als Speaker, als redaktioneller Mitarbeiter oder freier Journalist zum Thema Vegan, Nachhaltigkeit, Ökologie, Umweltschutz, alles was dazugehört, natürlich auch Tierethik, ganz klar. Viel Spaß beim Hören, vielen Dank und jetzt geht's los.
Zweiter Tag Sondmesse. Unser Gastgeber, der Bär, der das auf die Beine gestellt hat, da freuen wir uns und starten einfach mal heute so ein bisschen, wir plaudern mal heute so ein bisschen. Ja, du bist jetzt vegan seit ein paar Jahren, du setzt dich sehr dafür ein. Die Frage ist vielleicht einfach nur noch mal vorweg, viele wissen es so, seit wann bist du vegan, wie wurdest du vegan und warum wurdest du vegan?
Also ich glaube, es sind jetzt 5 Jahre. Davor gab es irgendwie so eine 1,5 Jahre vegetarische Phase irgendwie. Es war ja diese Geschichte, dass mein Trainer... Ich hatte mal so eine Zeit lang einen Personal Trainer und der war sehr, ja, war ich sehr fleischlastig, was Essen angeht und so, war immer so ein typischer, wenn du kein Fleisch isst, kannst du nicht trainieren und so, die Abteilung. Und ja, mit dem hatte ich aber auch dann schon recht große Erfolge. Ich habe halt in den ersten 35 Kilo oder so, die habe ich mit ihm abgenommen, die anderen 20 dann später. Und er kam eines Tages zu mir mit dieser China Study, die kennt ihr vielleicht, das Buch von Colin Campbell, das mich sehr beeindruckt hat, weil es eigentlich total faktenbasiert ist. Also es ist eigentlich kein wissenschaftliches Buch in dem Sinne, es ist aber sehr empirisch geschrieben. Also er hat da 50 Jahre lang sämtliche Erkenntnisse weltweit aus Ernährungsstudien zusammengetragen und das eigentlich dann zusammengefasst in dem Buch. Und da ich jetzt ein Mensch bin, der mir mit Logik und guten Argumenten eigentlich ganz gut überzeugen kann, hatte ich dann tatsächlich 3 Tage später, dann nach der Lektüre dieses Buchs eigentlich gesagt, okay, ich esse kein Fleisch mehr, Feierabend. Und das ging dann, der Schritt zum Veganen war für mich dann eigentlich sehr logisch und sehr einfach. Ich hätte es mir schwerer vorgestellt, muss ich sagen, aber es war sehr einfach. Ich verstehe mal auch nicht so richtig, wie man 30 Jahre Vegetarier sein kann und dann nie auf den Trip kommen und sagen, was mache ich hier eigentlich? Aber gut, da können wir ja später noch drüber reden. Also wie gesagt, jetzt 5 Jahre, mir geht's gut, mir geht's super dabei.
Bei dir im Buch ist auch so ein Vorher-Nachher-Bild, sage ich mal, ne? So ein bisschen wie du früher warst, also wie du früher aussahst, auch mit höherem Gewicht und wie du jetzt aussiehst, das sind...
geringfügig höherem
Gewicht. Das sind Welten dazwischen, ja.
60 Kilo,
ja.
Ne?
Ja, bei der China Study muss man sagen, da geht's ja auch also primär auch so ums Thema Milch und ich glaube, wenn man das so auch zusammenfasst, ist da ja auch zum Beispiel dargestellt, dass die Länder mit dem höchsten Milchkonsum die höchsten Osteoporoseraten haben oder auch die höchsten also Krebsraten haben und so weiter. Es gibt noch so eine abgeschwächte Variante, das war nämlich bei mir ähnlich, das war bei mir das Buch Peace Food von Dr. Rüdiger Dahlke, der sich da auch sehr an die China Study anlehnt und das dann nochmal so ein bisschen, ich sag mal, einfacher erklärt. Aber du hast eben schon gesagt, ich kenne dich ja auch, du bist sehr konsequent, sehr logisch, setzt es um. Jetzt ist es ja so, auch wenn man so bei deinen Facebook-Posten so, du bist ja immer dahingehend sehr logisch, auch in deinen Aussagen, du sagst, Mensch, es ist doch eigentlich klar, dass wir uns ändern müssen, wenn wir, ich sag mal jetzt, Thema ökologisch was verändern wollen. Es gibt viele Forscher, die sagen hier, die nächsten Flüchtlingswellen, die kommen auch wegen Ernährung, Raubbau, Klimawandel. Jetzt ist es ja so, du hast ja viele Fans und du hast natürlich, mal, wer viele Fans hat, der hat auch viele andere Follower. Da war immer so die Frage, also wie bleibst du so gelassen, wie bleibst du so logisch, wie gehst du damit um?
Ja gut, also zunächst mal bin ich nicht immer so gelassen und ich war es auch nicht immer. Ich hatte schon auch etwas wildere Zeiten. Ich habe das aber irgendwann mal beschlossen, das nicht mehr so sehr ernst zu nehmen, weil ich auch gemerkt habe, dass ganz, ganz viele Leute gerade speziell in den sozialen Medien, ganz speziell auf Facebook bei mir, natürlich sind 50 oder 100 Hater also, oder 300 ja, eben, Hater und die ja, haben halt einfach teilweise 10 Fake-Profile. Also die haben wirklich unglaublich viel Zeit, um sich damit zu beschäftigen und andere irgendwie oder mich jetzt fertig machen zu wollen oder blöd anlabern zu wollen. Und wie gesagt, wir haben es ja gestern gehabt. Also ich meine, wenn sie bei mir weg sind, bei mir sind sie blockiert, dann kommen sie zu dir. Wenn sie bei dir weg sind, kommen sie zu Alexandra Kehlemann. Und wenn sie bei der weg sind, dann nüllen sie bei Mosi Pelham rum. Also das ist irgendwie, ja, die haben sich halt, die sind halt teilweise echt auch arme Leute, ne? Irgendwie ihre müssen zu sein, weil ich meine, also wenn ich so viel Zeit investieren würde in einfach nur hassen. Also und vor allem nicht mal, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht so richtig, warum.
Also ich meine,
es ist heute noch nicht so richtig klar, was der Antrieb ist, aber ey.
Ja, das ist, also das ist ja das, was ich mich immer frage. Ich meine, ich versuche das immer auch weit von mir wegzuhalten. Da frage ich mich halt immer, also warum ist das so ein Reizthema? Das ist einfach so das Verlassen der Komfortzone.
Ja, das ist natürlich klar. Ich meine, es ist so, es ist ja vermeint, da kommen wir dann auch gleich zum sozialen oder zum gesellschaftlichen Aspekt. Das Problem ist halt, das ist ja diese vermeintliche Freiheit. Ich kann essen, was ich will. Natürlich kann jeder essen, was er will. Keine Frage. Jeder kann in den Supermarkt gehen, kann seine Kohle auf den Tisch legen und kann sich kaufen, was er Bock hat und kann es essen. Ob ihm das gut tut oder nicht, ist seine eigene Entscheidung. Verhält sich ähnlich wie mit dem Rauchen. Es wird genau dann blöd, wenn man in einem Raum ist mit anderen und dort raucht. Und dann müssen die anderen mitrauchen. Deswegen gibt es ein Rauchverbot. Und deswegen gehen dann vor die Tür zum Rauchen oder es gibt halt spezielle Raucherräume, wie auch immer. So beim Rauchen ist das irgendwie auf eine Art lösbar. Dann muss eben im Zweifelsfall der Nichtraucher sagen, ich gehe nicht in den Raucherclub. Das ist zwar sozial auch nicht ganz einfach. Ich merke das in meinem Freundeskreis, weil da fast jeder Zweite raucht. Und ich so, oh, das ist echt anstrengend. Aber beim Essen ist es halt so, dass die Leute wirklich sagen, nee, ich mache das, wie ich das will. Und das ist so auch ein bisschen die letzte vermeintliche Bastion von Freiheit, die da gelebt wird. Ich jetzt, also sobald man irgendwie aus dem Kindesalter oder dem Teenie-Alter raus ist und sein erstes Geld verdient, dann geht man in den Laden und kauft sich erstmal nicht so ein Stück Salami, sondern so eine ganze und dreht total durch und so. Und so. Und so ist es mit Fleisch oder ist es beim Grillen. Beim Grillen ist ja ganz extrem. Ja, beim Grillen tun die Leute ja, als wenn sie irgendwie, beim Grillen isst man ja nicht eine Mahlzeit, sondern beim Grillen kommt ja die nächste Lage und dann wieder die nächste Lage. Also wow, also da kommen ja Massen von Material auf den Grill. Irgendwie, das ist echt unfassbar. Ich sehe es immer da unten im Sommer am Max Eitzee. Sag ich immer, das sind keine Grills, sondern das sind Tierkrematorien.
Das ist bei uns am Rhein auch so.
Abgeht. Also, dass da nicht ganze Schweine drauf liegen, ist echt alles. Das ist unfassbar. Also, was da in sich reingeschlopft wird. Jedenfalls ist das diese Freiheit, die dort dann quasi vermeintlich beschnitten wird. Und das ist das schlechte Gewissen, was wir natürlich verbreiten. Als Veganer kommst du mit 10 Mann in ein Restaurant und an dem Tisch, an dem du sitzt, ist plötzlich an dem Abend keine Sau ein Stück Fleisch. Alle sagen, ja, nee, ich nehme Spaghetti. Und ja, ich esse sowieso kein Fleisch. Und so. Also, weil sie alle total schlechtes Gewissen haben und total, ja, irgendwo. Und wenn du natürlich jetzt denen auf die Pelle rückst, vermeintlich, ja, also auf Facebook dann in ihrer Timeline auftauchst. Ich mache dann also fiese Sachen, ich sponsor Posts, dann kommt dir natürlich auch mal was reingebiet. Und die Leute kennen ja diesen kleinen rechten, dieses kleine Dreieck da rechts oben, haben die noch nicht gesehen. Also das kennen die.
Wobei
ja
ich glaube teilweise
bei mir auf der Timeline, dann kannst du dich ja ausblenden, hallo. Aber das ist irgendwie zu schwer für die Menschen. Und dann bist du quasi bei denen im digitalen Wohnzimmer und gehst denen auf den Sack. Und sagst, nee, das ist nicht in Ordnung, dass du Fleisch isst, weil es handelt sich hier nämlich nicht um ein singulär monokausales Thema, das nur dich angeht, sondern du machst meine Welt genauso kaputt wie deine. Es gibt nämlich nur eine. Und weist sie auf diese große Problematik hin, wenn wir da weiterreden über Antibiotikamissbrauch in der Massentierhaltung, dann reden wir über Grundwasserversorgung, dann reden wir über Nitritbelastung, Nitratbelastung, also das ist eine Katastrophe nach der anderen. Und jetzt reden wir über Insektensterben, so geht es gerade weiter. Und all das ist natürlich, kann man nicht einfach ignorieren. Also ich kann das nicht ignorieren und deswegen rede ich darüber. Aber das ist natürlich wahnsinnig lästig. Also wenn ich jetzt auf der anderen Seite wäre, ich würde mich wahrscheinlich auch manchmal hassen. Also ich kann das schon ein Stück weit verstehen.
Ja, aber du hast schon gesagt, das gesellschaftliche Problem, also weil ich, klar, natürlich uns geht es um die Ethik, logisch geht es uns um die Tiere, logisch wollen wir die Tiere am Leben lassen. Aber bei mir ist ja auch so, und das ist bei dir auch so, ich setze auch immer gerne den Fokus schon gerne auf diesen ich nenne ihn jetzt mal gesellschaftökologischen oder sozialökologischen Aspekt, weil du hast es gestern so schön gesagt, die Idee ist mir die ganze Nacht im Kopf rumgegangen, mal eine GoPro, irgendeinen Supermarkt zu finden, wo man mal eine GoPro über der Kasse anonym aufhängen dürfte, um mal in so einem Zeitraffer zu filmen, was da wirklich über die Ladentheke geht an Essen.
Unfassbar. Ja. Also ich bin immer wieder erstaunt, dadurch, dass ich mich halt auch schon vorher relativ bewusst ernährt habe und halt immer also mit frischen Zutaten selber kochen und so weiter. Und seit ich vegan bin, natürlich nochmal ganz anders. Also wenn ich dann zum Beispiel wie gesagt, im Supermarkt, ich bin fast jeden Tag drüben im Rewe und hole mir irgendwas zu essen oder so. Und dann steht mir da, ich denke immer, jedes Mal, wenn ich in der Kasse stehe, denke ich, ich würde nichts davon essen. Nichts davon, was diese Menschen sich auf dieses Band legen, würde ich essen. Nicht im Ansatz. Ja, ich würde so, oh Gott, und die essen nur das. Und dann erzählen die mir, wenn ich sage, ich bin Veganer, wenn sie mich fragen und nötigen, das zu sagen, weil meistens verschweige ich es ja, wenn es irgendwie geht, ich hätte doch jetzt bestimmt Mangelernährung. Und wenn du ihnen dann sagst, dass das, was sie essen, Mangelernährung erzeugt und nicht das, was ich esse, dann wird es richtig komisch. Ne? Also das geht ja leider Gottes bis hin zu den Ärzten. Also wenn ich zu meinem Kardiologe gehe oder zum Urologe oder sonst was, wo man halt so hingeht, um irgendwelche Vorsorgegeschichten zu machen, dann sage ich dann, sagt er, sie haben ja sensationelle Cholesterinwerte. Ich sage, ja, Veganer. Au! Also ja, was jetzt? Au! Sagt er, ja, müssen Sie aber aufpassen. Dann sage ich, ja, müssen Sie aufpassen. Hm. Also sie haben doch ganz offensichtlich keine Ahnung von Ernährung. Sagt er, ja, dann haben Sie jetzt auch wieder recht. Na? Also sagt er, Sie dürfen Kardiologen auch nicht nach Ernährung fragen, weil das sind die schlimmsten Raucher, die schlimmsten Trinker.
Also das kann ich tatsächlich bestätigen. Ja.
Das ist echt sehr lustig. Aber es ist wirklich spannend zu beobachten, was Leute so in sich reinschütten. Und ich sage ja da immer, ich bin ja relativ gnadenlos. Also für mich das ist für mich keine Lebensmittel, das ist für mich Sterbehilfe. Das ist irgendwie furchtbares Zeug. Und wenn man dann, wie gesagt, diese Supermarktnummer ist das eine, aber wir haben zum Beispiel, was ich auch spektakulär finde, ich gucke kein Privatfernsehen so gut wie nie, wenn sich es irgendwie vermeiden lässt. Und wenn ich dann mal so durchsehe, dann gucke ich mir durch RTL oder irgendwas durch, und dann so, was bewerben die da? Da kommen Produkte, die würde ich niemals, A, kenne ich die gar nicht, und B, was, es gibt einen Pizza-Burger? Und wenn ja, warum? Das ist so Wahnsinn.
Also da muss ich gerade mal schmunzeln, das habe ich gerade gestern Abend festgestellt. Ich habe im Hotel ein Fernseher und zu Hause habe ich tatsächlich auch Konsum, da können wir auch gleich nochmal drauf eingehen, kein Fernseher. Ich gucke da wirklich selten und meistens dann in der Mediathek und habe dann gestern Abend noch was arbeiten müssen, habe dann gedacht, komm, machst du mal einen Fernseher an und da lief tatsächlich Supertalent RTL. Dann kam die Werbung und als erstes kam Vitasprint. Ja, ich musste mich eigentlich beömmeln, weil ich dann gerade so, weißt du, gestern den ganzen Tag hier, wir reden auch über B12 und dann kommt dann Vitasprint. Und wenn du aus dieser Sicht jetzt so nach 4, 5 Jahren vegan, dir auf einmal dann guckst, was das für ein Geschwafel auch ist, ja, so mit Energie und tralala und gerade wenn man ein bisschen im B12-Thema drin ist und weiß, es ist ein Langzeitvitamin, das ist schon interessant, dass sowas tatsächlich, ich sag mal, legal ist und dann über so einen Schwachsinn wie, ob Sojamilch heißen darf, obwohl es will ja gar keiner, dass es Milch heißt, dass sowas dann irgendwie auf EU-Ebene beschlossen wird, ja. Das ist ja dann wieder so ein gesellschaftlicher Aspekt. Bei den Milchkühen ist es ähnlich. Es gibt immer noch extrem viele Leute, die sind der Meinung, es gibt Milchkühe und es gibt Kühe, die wir essen. Wenn du dann den Leuten sagst, nee Leute, die Kuh wird geschwängert, das Kalb wird weggenommen, die Milch wird abgezapft, na, das glaube ich nicht.
Nee, du wächst auf den Bäumen.
Ja, also das ist so, aber lass uns noch mal zu diesem Gesellschaftsaspekt, wenn du jetzt hingehst und sagst zum Beispiel den Leuten 10 Milliarden, wir werden wir alle satt, das ist eine ganz, ganz coole Doku, da ist zum Beispiel ein Sojabauer, eben mal nicht aus Südamerika, sondern aus Südafrika und der zeigt auf so einen richtig schönen geilen Urwald und dann sagt der voller Stolz, schauen Sie mal, so wie da hinten hat es hier vor 5 Jahren noch überall ausgesehen und so schön und dann schwenkt die Kamera um und dann siehst du halt so ein Soja-Moja-Feld und so toll ist das jetzt und ich gebe den Leuten, die hier arbeiten, ja auch so tolle Arbeit. Das ist eine Verblendung ja schon fast eigentlich.
Ja, ne? Gut, aber ich glaube, die größte Verblendung ist, und das ist das, was ich mir immer anhören darf, ist, die Verblendung ist ja, dass die Leute ja original, also da draußen glauben die Menschen tatsächlich, dass wir paar Veganer dafür verantwortlich sind, dass der Regenwald abgeholzt wird, weil wir nämlich Tofu essen. Und das ist ja der Oberknaller. Also dass jeder Omnivore ist ja, jeder fleischessende Mensch ist ja das Zigfache an Soja, wie wir, aber eben indirekt.
Ja.
Und diese Korrelation zwischen genmanipulierten Sojamonokulturen in Südamerika und dem Soja, das wir hier vom Bodensee aus der Schweiz oder aus Frankreich zu uns nehmen, was Bioqualität ist und so weiter, also ein ganz anderes Thema. Das ist auch in Deutschland im Übrigen anfängt, richtig ein Thema zu werden, mit der Anpflanzung, mit diesen 1000 Gärtengeschichten, also wirklich gecheckt wird, wo wächst es besser, ist es dann in Niedersachsen besser oder in Mecklenburg-Vorpommern oder wie auch immer, also wirklich ein Riesenthema ist. Und auch dieser ganze Schwachsinn mit diesen Phytoöstrogenen, ne? Also du kriegst, also von Soja kriegt man Titten und oh.
Ja gut, das sind so alte Bodybuilder-Weisheiten.
Ja, das ist doch wirklich großartig, also das muss man echt sagen.
Aber das mit dem Soja, das stimmt. Wir hatten tatsächlich, ich glaube 2015, 2016 in Rheinland-Pfalz, ich komme ja aus Mainz, so eine Initiative gehabt. Ich will es jetzt nicht falsch sagen, also ich habe immer gesagt, Rheinland-Pfälzischer Sojatag, es hieß irgendwie anders. Und das fand ich mal tatsächlich cool, da habe ich dann auch mal einem Politiker tatsächlich gesagt, das habt ihr gut gemacht, das mache ich tendenziell eher selten vielleicht, aber da war ein Sojafeld und da haben die auch live so ein bisschen Sojamilch gemacht und auch ein Lupinenfeld und da habe ich mit so einem Sojabauer gesprochen, der quasi bei mir um die Ecke ist und habe so gemeint, ja, aber wie ist das eigentlich jetzt, wenn Tierfutter, und da sagt er so, na, das ist viel zu gut für Tierfutter, das käme nie in Frage, das für Tierfutter zu verwenden, sondern das geht nur rein in den Lebensmittelhandel, ja. Da kam dann auch jemand und meinte, ja, wie Tierfutter, und dann habe ich auch gesagt, ja, diese ganzen Sojapellets und so weiter, die kommen halt alle mit dem Schiff aus Südafrika, Südamerika, also das kann ich mir nicht vorstellen. Also das ist immer dieses, kann ich mir nicht vorstellen, ja.
Ja, es ist aber so. Ja.
Und ich meine, gut, Thema Antibiotika hast du schon angesprochen, das ist sowas, davor habe ich ehrlich gesagt fast schon ein bisschen Angst.
Also ich auch. Das geht
muss ich ehrlich sagen.
Ganz schön die Düse, muss ich sagen.
Und ich meine, da sagen die Leute immer, ja, aber wo ist denn das Problem? Da sage ich immer, du, wir haben einmal das Problem, das ist auch geil. Ich meine, wir hatten 2015 wurden 1200 Tonnen Antibiotika in der deutschen Massentierhaltung verfüttert. Und letztes Jahr wurde ganz stolz gefeiert, dass das jetzt nicht mehr 1200 Tonnen, sondern nur noch so um die 850 Tonnen sind. Ja. Dazu kommt ja, dass eben die Ärzte ja auch immer mehr Antibiotika verschreiben, also den Menschen. Ich meine, das ist ja marginal, ja, aber das kommt noch dazu.
Scheiße, ja, klar. Ja, das Problem bei der Geschichte ist, das hört sich so wenig an, ne? Ja. 1000 Tonnen, denkt man, ja gut, bei der Masse, bei diesem Riesenland, was sind denn 1000 Tonnen? Jetzt müssen wir uns vor Augen führen, in welchen Marginaldosen wir Antibiotika zu uns nehmen. Da ist ja, das meiste von dieser Tablette ist ja irgendwie auf Füllstoff, irgendwelche Magnesiumstearat, was oder was irgendwie. So, da drin sind ja Mikrogramm, ja? Also Tausendstel Gramm, die da drin sind. Teilweise noch kleinere Dosen. Und wenn man das dann jetzt wieder hochrechnet und sagt, okay, jetzt haben wir 1000 Tonnen. Also
ich meine auch pro Jahr, ne?
Ja,
also nicht pro
1000
Leben.
1000 Tonnen, ja. Wie viele Mikrogrammdosen das sind. Das heißt, das ist eine unfassbare Menge an Antibiotika, die einfach prophylaktisch, by the way, verabreicht wird und die eben nicht rausgefiltert wird aus dem, was diese Viecher wieder ausscheiden. Das heißt, das geht am Ende des Tages in unser Trinkwasser.
Ja.
Natürlich hochverdünnt, keine Frage, aber es geht in unser Trinkwasser. Und unser Trinkwasser wird nicht so, also wir können unser Trinkwasser nicht von Antibiotika befreien. Das können wir schon, aber da kostet ein Liter Trinkwasser irgendwann mal 10 Euro. Und dann werden wir schon überlegen, ob wir das in den Spülkasten kippen. Ne? Also das ist wirklich ein Riesenthema. Und man muss sich wirklich, ich finde auch da muss wirklich, das ist, gehört für mich zu den wichtigsten Dingen in dem, sagen wir, in dem Aktivistendasein von jemand, der sich da wirklich drum bemühen möchte oder da was bewegen will, will ich darauf immer wieder hinzuweisen, dass hier ein unglaublicher Missbrauch betrieben wird, weil das geht uns wirklich alle an. Also das ist wirklich ein Problem. Also ich bin zum Beispiel so ein Typ, ich habe mein Leben lang immer so ein bisschen, meine Achillesferse ist meine Nebenhöhle. Also wenn ich Schnupfen kriege, ist immer sofort bam, ist immer sofort zu. Und das habe ich jetzt ganz gut im Griff mit homöopathischen Geschichten und so. Aber wenn es schlimm wird, muss ich ein Antibiotikum nehmen. Das ist zum Glück bei mir nur so alle 8-9 Jahre mal der Fall. Aber dann geht's nicht anders, weil ich das nicht rauskriege. Das ist einfach, was ich das sonst festsetze. Wenn dieses Antibiotikum bei mir nicht mehr wirken würde oder die diverse nicht mehr wirken würde, würde ich an einer Nebenhöhlenentzündung sterben. Das muss man sich einfach mal zur Zunge zergehen lassen. Und jetzt, ich bin jetzt 54 Jahre alt. Da könnte man sagen, ja gut, das hat er lang genug gelebt. Aber wenn man ein kleines Kind vor sich hat, das an der Nebenhöhlenentzündung elendiglich eingehen muss, und am Ende des Tages, weil Millionen von Menschen es nicht einsehen, über ihren Fleischkonsum nachzudenken und den irgendwie in den Griff zu kriegen, dann ist das im wahrsten Sinne des Wortes asozial. Es ist asozial. Also nicht, wie wir das heute verwenden, also es ist asozial. Es ist nicht sozial im Sinne der gesellschaftlichen Notwendigkeiten, die einfach heute da sind. Ja, und da finde ich, das ist für mich einer der absoluten Topics im veganen Bereich.
Ja. Also ich meine, du hast die Frage auch schon beantwortet, weil die Frage ist dann im Jahr, was passiert denn dann? Also ich sage auch mal jetzt, stell dir vor, ich meine, keine Ahnung, dich beißt ein Hund, du schneidest dir den Finger, hast eine Blutvergiftung, gehst ins Krankenhaus, kein Antibiotika wirkt und du stirbst irgendwie an der Blutvergiftung. Und ich meine, bei vielen ist dann schon so, wenn klar, wenn es um die eigene Gesundheit geht, so, dann wird dann doch schon mal drüber nachgedacht, aber das ist irgendwie, der Bezug ist irgendwie noch da. Und was ja dann noch dazu kommt, weil du schon gesagt hast, das landet im Trinkwasser, wenn man jetzt noch halt überlegt, dass von diesen, ich meine, oh, wie viel sind es? 800, 600 Hühner, also 600 Millionen Hühner, 6 Millionen Schweine, 2 Millionen Rinder, also irgendwie von diesen ganzen Tieren, die Gülle eben, weil die werden ja nicht hier und da auf diesem Streichel-Biohof des Bauer des Vertrauens großgezogen, sondern das Eklatante ist ja, die werden ja alle konzentriert, auch noch teilweise in einem Bundesland großgezogen. Ja,
hauptsächlich NRW,
immer,
ja.
Ja, und da sehe ich immer, überleg mal, was passiert mit dieser ganzen Gülle, ja, und die wandert ins Trinkwasser, beziehungsweise gut, die wird irgendwie auf die Felder gestreut und dann landet sie im Grundwasser und dann im Trinkwasser.
Eben.
Und wenn man sich halt mal anguckt, also ich wohne direkt am Rhein und wir haben eigentlich eine sehr gute Trinkwasserqualität. Das ist nämlich der Punkt, also ich schaue mir jedes Jahr, wird ja von den Wasserwerken die Härtegrade, mittlerweile werden auch die Nitratwerte veröffentlicht, also ganz banal, so bei uns im Amtsblatt sogar im Ort. Und die sind in den letzten 5 Jahren haben die sich verdoppelt. Also der Grenzwert bei uns ist 50 Mikrogramm pro Liter.
Ja, man macht
und
sich wir keine sind Sorgen, jetzt bei 36. Mal hochgesetzt, dann ist wieder alles
ja.
Gut.
Also und da habe ich so gedacht, Mensch, also Wahnsinn, ja. Und jetzt, wie machst du das den Leuten begreiflich, dass wir vielleicht einfach mal zumindest mal Fleischkonsum, Milchkonsum und mein Thema Eier, brauchen keine Eier. Ich meine, was anderes kann man dazu sagen, ja. Eier und Milch. Ja,
können wir nicht anders ist, dazu sagen. Ich habe aufgehört, Eier zu essen, habe nicht eine einzige Sekunde mehr darüber nachgedacht, ja. Oh, jetzt würde ich mal gerne Eier essen. Also ist so, oh ja, und jetzt, warum? Also wenn ich doch weiß, was es schlussendlich in mir anrichtet, was es in der Natur, beziehungsweise was es mit den Tieren macht, das ist auch so ein Thema. Es gibt da so viele Leute, die sagen, ja, wir haben selber Hühner, das ist gar kein Problem und die legen ja sowieso Eier. Nee, die legen nicht sowieso Eier. Die legen nicht sowieso Eier. Die legen Eier wie jeder andere Vogel auch, um sie zu vermehren. Und ein normales Huhn würde im Jahr 2 Gelege machen, maximal 12 bis Oberkante 20
ja.
Eier.
Ja, so
das war's dann
34
aber.
Im ja, Schnitt, also, sagt man, glaube ich.
Das ist echt
so, ja.
Ende, ja. Und wenn du ihnen die Eier, also natürlich sind diese geisteskrank gezüchteten Legehennen inzwischen, die sind dann vielleicht wirklich so drauf, dass sie nur noch Eier legen.
Also das bei, ich habe also das bei mir, wer sich das mal angucken will, bei mir auf der Facebook-Seite Lust auf Vegan habe ich das mal veröffentlicht von so einem Eier, also von so einem Kükenzüchter. Das heißt, das läuft ja so, es gibt diese Brütereien, jetzt habe ich's, wo eben die Küken gezüchtet werden, die dann eben für die Produktion, das ist ja pervers, teilweise auch noch in alle Welt geschickt werden, gab es auch im ARD oder ZDF einen ganz guten Bericht und das muss man sich so vorstellen, also da wird erstmal so gesagt, wollen Sie ein Masthuhn oder ein Eihuhn, weil beides geht ja nicht. So, und dann kann man sich aussuchen, wie viel Fläche man hat, wie viel Futter man hat, wie so eine Excel-Tabelle, ja. Und dann am Ende quasi kommt man an, so, okay, also das Huhn passt zu mir und das hat dann den Namen Hybrid 1B, ja, C3PO, was weiß ich, ja. Und dann bestellst du die und dann werden die produziert und dann werden die auch bis Russland und so weiter in diesen Pappboxen ausgeliefert mit diesen Luftdingern drin. Und da steht oben schon drin prozentual, das heißt, wenn du 500 willst, musst du quasi 550, also kriegst du 550 geliefert, weil 10% schon direkt schwund sind. Ja.
Die einfach tot sind, wenn sie ankommen.
Genau, die schon tot sind, wenn sie ankommen. Dann steht noch drin, also durchschnittliche Lebenserwartung 1,5 Jahre und dann steht drin, also wie viel von diesen Hühnern am Ende du wahrscheinlich noch für eine Produktion hast. Also und dann noch die Eierkapazität, das geht teilweise bis 250 hoch. Das sind Hühner, die dann halt auch entsprechend nur 1-2 Jahre leben und danach weggeworfen werden, weil geschlachtet werden lohnt sich schon nicht mehr. Bei Milchkühen ist es so eine normale Milchkuh würde theoretisch im Jahr irgendwie so 2.500 Liter theoretisch Milch geben, wenn es das ganze Jahr stillen würde. Und jetzt die Turbokühe, die prämiert wurden auf dem Bauernverbandschau, die geben über 10.000 Liter Milch im Jahr, jedes Jahr. Ja, die sind nach 2-3 Jahren kaputt. Sind die ausgemerkelt ja, und was ich mal empfehlen kann, geht mal auf so einen Tierlebenshof, also ich habe bei mir um die Ecke Hunsrück-Mosel e.V. und guckt euch mal eine Milchkuh an, wie die aussieht, wenn die eben normal ist. Also dann hat die so einen Körper und so einen Euter und wenn man sich dann diese Milchkühe anguckt, die sind ganz, ganz ausgemerkelt, die haben alle poröse Knochen, weil das ganze Kalzium weg ist und haben dann so einen riesen Euter und wenn sie dann am Ende von ihrem kargen Leben quasi noch zum Schlachter müssen, das sieht man auch immer in diesen Dokus, dann brechen die Beine ab, wenn die nur diese Rampe hoch müssen, weil die halt gar kein Kalzium mehr haben. Ja? Und das ist gesellschaftlich legitim.
Ja, und vor allem hochgradig subventioniert. Das ist ja das Allerschwerste. Ja. Also der Liter Milch kostet am Lidl irgendwie hier 49 Cent. Und da muss man sich dann wirklich fragen, okay, also A, warum braucht man so viel Milch überhaupt? Also ich weiß auch nicht, wofür. Also das muss man ja nur wirklich nicht trinken. Trinken tut man Wasser, man kann Wasser trinken, Ende. Aber diese ganzen Geschichten, die immer wieder, wir haben halt, also das ist einfach ein grundsätzlich, wir reden halt die ganze Zeit drüber. Also wir müssen Überzeugungsarbeit leisten, ja. Wir müssen den Leuten klar machen, deswegen machen wir so eine Messe, deswegen genau. Machen wir Lokale, deswegen machen wir diese Facebook-Seiten, diese Webseiten, um den Leuten einfach zu klar, also es ist genauso, die Leute sagen, Sojamilch schmeckt mir nicht. Hast du alle 180 Sorten probiert? Ernsthaft? Hast du alle probiert und alle haben scheiße geschmeckt? Ja? Das ist so wie die Frage, was kostet ein Auto? Ja, was für eins? Ja? Und dann gibt es ja noch Mandelmilch und dann gibt es noch Hafermilch und dann gibt es noch, ach hör auf, Cashew und Cashew, Reis und, ja, und schieß mich tot. Ja? Also es gibt also unendlich viele Milchalternativen, die von mir so viel dann
Milch heißen oder nicht heißen. Schmecken mit der Zeit.
Also diese frische Sojamilch, ja. Diese frische jetzt, die ja. Quasi, hey, mega.
Ich wollte gerade sagen, ich habe also Sojamilch war eigentlich nie so mein Favorite und ja, mittlerweile
trinke ich. Hat auch früher geschmeckt. Ja, Pfannkuchenteig genau. Ist schon richtig, ja. Aber ist halt nicht mehr so. Wird halt heute viel feiner gesiebt und viel besser gemacht und man kann es auch selber machen und so. Das ist einfach ein großartiges Lebensmittel, wenn man viel machen kann. Und wie gesagt, wer keinen Bock hat auf Soja, warum auch immer, Soja wird ja gern verteufelt, dann soll es jemand verteufeln. Es gibt Lupine, es gibt heimische Produkte, es gibt alles ohne Ende. Und solange wir noch in dieser Minderheit sind, brauchen wir auch nicht, uns nicht drüber unterhalten. Ja, wenn jetzt alle vegan wären, woher kriegt man denn das Zeug? Hypothese, wenn hier jetzt eine 747 landet, was machen wir dann? Ja? Also die wird hier nicht landen. Genauso wenig wie jetzt morgen alle vegan werden. Das heißt, wenn es wird ja sowieso eine Entwicklung. Und diese Entwicklung wird einhergehen mit Produktionsmethoden, mit anderen Ressourcen und so weiter. Und irgendwann wird halt in Reda-Wiedenbrück hoffentlich mal einer von diesen 50 Schlachthöfen abgerissen und da bauen wir da einfach mal ein paar ordentliche Sojafelder hin und dann ist gut.
Genau.
Oder eine vegane ja, Molkerei oder I don't know, ja, also irgendwas, was halt Sinn macht.
Das ist diese Angst, ne, dass wenn morgen alle vegan werden, übermorgen die Kühe die Weltherrschaft übernehmen, so ein bisschen.
Auf jeden Fall. Ich sehe hier auch schon Horden von Kühen durchziehen. Ja. Bewaffnet.
Genau, bewaffnet Animal Kühen. Farm, ne? Ja, genau. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen in Richtung Medien gucken, finde ich zum Beispiel, wir haben uns ja letztes Jahr gesehen, wir sehen uns auch öfter mal, ich finde, da bin ich so zwiegespalten. Also auf der einen Seite kommt dann immer dieses Sommerloch-Thema, dieses Jahr wieder so ein mega, Entschuldigung für das Wort, aber so ein Bullshit-Artikel im Spiegel, wo 12 Seiten irgendwie nur geschwafelt wird. Auf der anderen Seite kommen coole Dokus, wie die wahre Tier im ZDF, wie jetzt auch in diesem Haribo-Markencheck, wo sehr eingehend auf dieses Thema Gelatine eingegangen wird. Es gibt die mega What the Hells in Netflix, gibt es eine super Doku, die Cowspiracy. Wie ist so da deine...
Ja, ich habe das Gefühl, dass die letzten anderthalb, zwei Jahren viel passiert ist. Wir haben ja momentan so die Konsolidierungsphase des Veganismus, sage ich. Also wenn wir jetzt über den Markt reden. Ja? Also es war ein riesiger Hype. Es war so vor, also als Attila Hildmann mit Vegan for Fit kam, war gerade so der super Hype. Das hat dazu geführt, dass irgendwie im Lidl und im Aldi und überall plötzlich vegane Sachen waren, die natürlich dort keine Sau gekauft hat, aber die dann auch wieder aus den Regalen verschwunden sind. Das hat einen Peak erreicht vor circa anderthalb Jahren. Dann kam ein riesiger Downfall, typisch für Hypes, völlig in Ordnung. Also wenn man aus dem Marketing kommt, weiß man genau, was da, das passiert dann, das muss auch passieren. Konsolidierungsphase, wir haben jetzt quasi gerade die Talsohle durchschritten, sind jetzt wieder auf dem Weg nach oben. Das wird aber nicht wieder so machen, sondern es wird sich auf einem guten, soliden Level einpendeln und da kommen auch die ersten Marken, zu denen wir auch gehören, da brauchen wir auch zum Beispiel Wheaty oder, die sich etabliert haben und die dann quasi zu den Survivor-Brands gehören. Und das haben natürlich die Medien auch gemerkt, weil am Anfang sind sie auf den ganzen veganen Zug mit aufgesprungen, mit dem vermeintlich schnellfahrenden veganen Hype-Zug, haben gemerkt, ist ja gar nicht so viel. Ja? Und jetzt kommt schon einiges in die Gänge, es kommen sehr viele kritische Berichte, weil man einfach natürlich jetzt auch allenthalben merkt, dass man sich diesen Fakten nicht entziehen kann. Ja? Also dass ein seriöser Journalist kann nicht sagen, nee, das ist alles nicht so. Das kann die Bild-Zeitung, das kann RTL, die erzählen eh den ganzen Tag nur Bullenscheiße, da kommt auch nicht mehr drauf an. Aber alle anderen können das nicht. Also wenn in der ARD vor drei Tagen über einen 75-prozentigen Rückgang der Insekten geredet wird, dann machen die das nicht, weil sie es gerade eben irgendwo gelesen haben, sondern machen die das, weil sie seriöse Studien angeschaut haben und sich das wahrscheinlich über Monate angeschaut haben, bevor sie das veröffentlichen, weil die sind schlussendlich ein Organ, das auch Panik auslösen kann. Und das wollen die nicht. Und die wollen natürlich aber auch ihre Klicks und die wollen ihre Zuschauer. Das heißt, sie wollen auch niemanden vergraulen, auch wenn sie die ARD sind und die Tagesschau sicherlich nochmal einen anderen Seriositätsgrad hat als die RTL-Nachrichten. Aber sie wollen auch keinen Scheiß erzählen. Und das passiert passiert schon gerade sehr, also ich finde, das wird engmaschiger. Also ich finde, man merkt, dass es wird quasi für den ignoranten Fleischesser, wenn man ihn jetzt mal so betiteln will, wird es enger. Ne?
Also so ein bisschen, die Pausen werden kürzer zwischen.
Ja. Also irgendwie so, die Einschläge kommen näher, sagt man in unserem Alter. Ne? Aber also es wird unangenehmer und das merke ich tatsächlich auch bei mir im Umfeld, aber eben auch auf dem digitalen Umfeld, dass die Hater werden leiser. Ja. Ne? Weil natürlich, also ich merke auch, wenn ich einfach irgendwas, ja, wenn ich was Emotionales poste, kommt halt das Übliche, Arschloch, ess mal wieder ein Schnitzel, bla bla, was Übliche. Aber es kommt natürlich dann auch, wenn ich was Faktisches poste, einfach nichts. Da ist so Ruhe und dann merkt man, ah, okay. Also wenn sie nichts sagen, sind sie, es kann sein, er hat vielleicht recht, ihr habt jetzt keine Zeit. Also es wird nach wie vor weg ignoriert irgendwie, man versucht es. Aber ich finde es halt gut, dass die Medien darauf ansprechen, was halt immer noch mein großer Traum ist, da bin ich immer noch dran. Ich hätte halt gerne, ob das dann ich mache oder Thomas Glessing oder Björn Moschinski, ist mir scheißegal, wir machen es alle zusammen. Wieso gibt es keine einzige vegane Kochsendung?
Ja, das hatten wir gestern
wir haben 80 auch, ja. Kochsendungen im deutschen Fernsehen, 80. Ja? Dieses, sorry, Arschgesicht von Lanz kocht sich seit Jahren ein Wolf mit den trotteligsten Oldschool-Köchen und es wird jedes Mal wieder Lammkeule und jedes Mal wieder, es ist zum Davonrennen. Die unsympathischsten Menschen der Welt kochen den größten Scheiß zusammen, haben dafür das ZDF. Da frage ich mich echt so, okay, also der Herr Lafer und der Herr Schubeck und sind sowieso, also ich kenne die auch persönlich, das sind Unsympathen vom Feinsten, also die kommen echt dann live noch schlimmer rüber, als sie in echt sind. Dass da die Medien sich nicht trauen.
Ja, ja, also weil keiner es gibt traut ja für sich.
Jeden Scheiß eine Special Interest Geschichte irgendwie, aber bei Vegan ist irgendwie.
Also zumal da ist ja auch so diese Panik, weißt du, wie du schon sagst, es gibt 100.000 Kochshows, also gefühlt gibt es 5 Millionen Kochshows. Und wenn jetzt eine davon quasi das vegane Thema aufgreift, dann gibt es ja immer noch 79 andere. Ja, also aber irgendwie keiner traut sich. Also ich meine, ich komme ja auch so ein bisschen aus dem Fernsehteil und habe bei Vox, bei wie Kocharena, später hieß Grill den Hänsler, war ich da so ein bisschen redaktionell beteiligt. Ich bin da tatsächlich mehr oder minder weggegangen, weil wir den Versuch gestartet hatten, eine Folge von der Staffel in vegan zu machen, das so torpediert wurde, dass am Ende die Ruth Moschner als Moderatorin gesagt hat, dann mache ich den Backgang, also den Dessertgang, den backe ich vegan. Also am Ende kam dann raus, dass die Moderatorin quasi vegan gebackt hat, weil sich sonst keiner getraut hat. Und ich will jetzt nicht Steffen Hensler dissen, aber der hat dann während der Sendung getwittert oder in Facebook geschrieben, vegan my ass. Und da dachte ich so, okay.
Ja, also habe ich auch gelesen.
Das ist...
Ja gut, ist
da
so.
Ist noch ein bisschen,
also ich glaube einfach,
da müssen wir ein bisschen überzeugen.
Wenn ich das jetzt in eure Richtung sagen darf, dann schreibt euch Redaktion an, wünscht euch
Nachfrage.
Wünscht euch vegan. Genau. Ich muss einfach Nachfrage erzeugen.
Nachfrage, das ist ganz
einfach. Also wenn da Leute sind, die danach fragen, mindestens die Öffentlich-Rechtlichen haben den verdammten Auftrag, das zu machen. Und wenn da eine große Nachfrage da ist. Also ich denke mal, ich würde ja auch einen Sendeplatz akzeptieren, der irgendwie verschwindend klein am Arsch der Welt nachts. Also bevor wir weiterhin Bahnstrecken Osteuropas setzen oder Lagerfeuer oder ähnliches. Also da kann man ja dann auch vielleicht mal einfach eine vegane Kochsendung platzieren, ob man die dann anguckt oder aufnimmt oder der Mediathek abruft, ist ja wurscht. Aber ich, wie gesagt, solange wir beim Lokführer unseres kleinsten Misstrauens im Cockpit sitzen und durch Polen fahren nachts, können wir vielleicht auch kochen.
Ja, du bist ja dran. Du bist einer, auch ein Gründer. Du hast eine vegane Marke. Du bist am Start. Wir hatten gestern übrigens auch nochmal, fällt mir auch gerade wieder ein, dieses Thema. Also ich finde das ganz spannend mit den Neapolitanern, mit diesen Mannerwaffeln, die schon immer vegan sind. Das heißt, du konntest du auch noch besser erklären oder hast du eben auch schon erklärt. Dann haben die vegan draufgeschrieben. Dann hatten die einen mega Umsatzeinbruch. Und dann haben die, muss man ja jetzt gucken, in der nächsten Charge dann draufgeschrieben, vegan in Klammer.
Unveränderte Rezeptur. Also und das ist, weil die Leute dann, also es ist wirklich spektakulär, ich habe es ja davon immer wieder, es gibt zwei Sachen, die wirklich grandios sind. Der Deutsche kann spontan verhungern, also innerhalb weniger Stunden den Hungertod sterben. Mich hat immer gefragt, ja, aber du bist doch so viel unterwegs und du fährst doch so viel Auto und du musst doch mal nach Hamburg, nach Berlin, nach München, nach Köln. Und ja, muss ich. Ja, wie machst du es dann unterwegs mit dem Essen? Sag ich, ich esse nichts. Also ich muss ja nicht von hier nach Hamburg was essen. Das sind 5,5, 6 Stunden Auto. Hallo? Also mal abgesehen davon, eine Tafel Schokolade, ein paar Nüsse und die Sache ist geritzt und eine Banane und ein Apfel ist auch wieder gut. Das kennen wir irgendwie jetzt auch alle. Also ich kenne das aus meiner Kindheit, wenn wir irgendeinen Wandertag hatten und da hat man halt einen Apfel und ein Brot und irgendwas dabei gehabt. Man hat sich was mitgenommen. Witzigerweise gibt man seinen Kindern auch immer was mit, wenn die irgendwo hingehen. Aber sobald man erwachsen ist, nimmt man nichts mehr mit, weil man kauft es dann irgendwo. Und wenn es dann nichts gibt, nämlich auf der Autobahn, dann verhungert man. Also von hier bis Hamburg, Exitus, Feierabend, da geht nichts mehr. Also das ist das eine. Und das andere ist dieses Kaufverhalten. Also es gab einen Bäcker hier in der Gegend, die haben, als dieser vegane Hype so groß war, die haben irgendwie gesagt, komm, wir machen jetzt mal vegane Ciabattas irgendwie mit Oliven dran, vegan. So. Sollte man ja davon ausgehen, dass Brot sowieso vegan ist, ist natürlich nicht der Fall. Es gibt dieses dreckige Brot, wie wir es nennen, und dann Buttermilch drin ist, so egal. Aber jedenfalls gibt es eine ganze Menge veganes Brot. Die schreiben dahin, vegane Ciabatta, Dinger liegen wie Blei im Regal. Es kauft keine Sau. Die haben die komplett nicht verkauft den ganzen Tag. Am nächsten Tag haben sie das vegan weggemacht, haben da vorne Mediterranien geschrieben, zack, weg. Das gleiche Futter, das gleiche Essen. Also es gibt dieses Phänomen des spontanen Verhungerns und es gibt das Phänomen, dass die Leute glauben, wenn sie eine vegane Mahlzeit zu sich nehmen, werden ihnen alle Nährstoffe entzogen, die sie in ihrem ganzen Leben zu sich genommen haben. Und sie sterben in wenigen Tagen an B12-Mangel oder an Kalzium oder Eisenmangel oder keine Ahnung. Also ihnen geht es auf jeden Fall sofort mega dreckig. Weil das, was sie sonst essen, ist so gesund und ist so nährstoffreich, dass ihnen nichts passieren kann. Also wenn sie Landliebe-Joghurt essen oder wenn sie Zott Monte essen und Gummibärchen essen und Chips und weiß der Deibel was und Billigfleisch für 1,99, gibt es auch so eine schöne Anekdote, im Bioladen hat neulich, das ist eine Bekannte von mir, die da arbeitet, hat einer gefragt, es gibt doch dieses Halb-Halb-Hackfleisch, ne? Also so halb Rind, halb Schwein, das kennt man ja irgendwie. Da gibt es ja auch dieses Halb-Halb-Hackfleisch. Hat er gefragt, ob das halb Bio und halb konventionell wäre.
Okay. Im Übrigen beim Hackfleisch, das ist auch sowas, da mache ich nächste Woche noch einen Post zu, aber das kann ich schon mal sagen. Zum Beispiel, was ich eher cool fände, weißt du, auf dem Hackfleisch müsste eigentlich draufstehen, wie viel Energie, also wie viel Strom, wie viel Wasser und dann wie viel CO2 dafür in die Luft geblasen wird. Also müsste eigentlich so eine CO2-Ampel drauf sein. Aber was mal jeder machen kann, weil das so toll beworben wird, mittlerweile gibt's Hackfleisch, da ist halt so ein, wie sagt man, QR-Code drauf, wo man sehen kann, wo das Vieh herkommt. Macht das mal. Also ich habe eine Packung erwischt, da kam ich tatsächlich auf knapp 120 verschiedene Tiere aus, ich glaube, 3 verschiedenen Bundesländern. Und dann hatte ich mal eine Packung, ich glaube, das kleinste waren 68, also wir reden von 500 Gramm. Ne? Und das Gute ist, man muss es dafür ja nicht kaufen, kann man ja schön im Supermarkt machen. Und was da halt auch so eine Masche ist, da ist immer dieses hergestellt in Deutschland. Also die Ferkel werden quasi hier geboren und das ist ja jetzt der Wahnsinn, das ist also ich noch mal ein ernstes Thema. Die werden dann irgendwo in Billiglohnländer geschafft, werden dort noch schlimmer groß gemästet, als es bei uns eh der Fall ist. Und wenn die Schlachtreife, ist auch so ein perverses Wort, haben, wenn die wieder zurückgekarrt mit dem Transport, werden dann in Deutschland geschlachtet und zerlegt. Und dann ist es quasi made in Germany, ja. Und wenn man sich jetzt mal nur diesen Logistikaufwand überlegt und sich dann überlegt, dass Fleisch trotzdem so rappelbillig ist, dann kommt man auch wieder bei dem Thema Subventionen an. Und das ist nämlich auch sowas, dass egal wer, so gesehen auch wir Veganer, mit unseren Steuergeldern halt diesen ganzen Wahnsinn eben noch mitfinanzieren. Ja? Also das macht mich immer auch so ein bisschen wütend, aber lass uns mal lieber positiv ausblicken. Wir haben jetzt die zweite Xont-Messe, wir hatten letztes Jahr die Messe, du berätst viele Firmen, plauder nochmal vielleicht so ein bisschen, wie schaut's aus? Viele schreien immer, mach nochmal ein Buch, was macht Xont, was bietest du an?
Gut, wir haben mit Xont ja im
also Grunde, du berätst ja auch Firmen.
Von Anfang an gesagt, wir machen eine vegane eine Dachmarke, die eben für diverse Untergruppierungen steht. Also wir machen diese veganen Fastfood. Momentan sind wir am Umziehen. Also wir haben eine neue Location gefunden. Die Stadt Stuttgart stellt sich ein bisschen an mit der Genehmigung, sind wir noch dran. Wir haben jetzt die Xont Deutschland GmbH gegründet, da sind eine Menge Leute eingestiegen, also auch so kleinere Investoren, aber inhaltlich sehr interessante Leute. Also zum Beispiel der Gründer von der Bionade damals ist damit eingestiegen. Also Jungs, die echt ein paar ITler und so, also wirklich Leute, die auch Bock haben, ging es jetzt gar nicht auch groß um Geld, sondern es ging tatsächlich darum, einfach ein gutes Team zusammenzukriegen, um da auch ein bisschen so Joint Forces zu machen. Wir haben jetzt die zweite Messe. Die Messe wird jetzt allmählich so für uns auch so anfassbar vom System her. Das heißt, wir wollen sie spätestens übernächstes Jahr dann eben auch noch in andere Städte bringen. Und so, okay, warum gehen wir nicht damit nach Wiesbaden oder nach Berlin? Berlin schreit ganz laut, dass sie sowas haben wollen. Ich habe gestern mit einem alten Freund gesprochen, der hat gesagt, wir müssen das unbedingt in der Schweiz machen. In Zürich ist da ein großer Markt dafür. Also da wollen wir auf jeden Fall weiter dranbleiben. Wir arbeiten jetzt zum Beispiel mit der BKK Provita, die auch da sind, zusammen auch mit Krankenkassen, was ich auch von Anfang an gesagt habe, dass wir, glaube ich, bei Krankenkassen offene Türen einrennen. Ein nächster großer Punkt ist natürlich Kantinen, sind natürlich HR, also Human Resources Abteilung, also Personalabteilung von großen Konzernen. Weil wir wissen und die richtigen Ärzte und die Krankenkassen wissen natürlich, dass man, wenn man vegane Ernährung in eine Kantine einpflegt, mittel- bis langfristig, sich der Krankenstand in der Firma massiv absenkt. Also die Leute sind einfach gesünder, weil sie sich gesünder ernähren, weil es in Kantinen zu essen gibt, das ist ja auch, boah, also das ist ja auch das Grauen. Und wenn man da einen Fuß reinkriegt und vernünftiges Essen anbieten kann, dann ist es tatsächlich so, da gibt es ja Versuche, die da auch gemacht wurden in kleineren Firmen, dass der Krankenstand sich senkt. Wenn ich jetzt heute zu Mercedes gehen würde und sagen, hören Sie mal, ich verspreche Ihnen, Ihr Krankenstand sinkt um 2,5%. Und der mir davon, was Ihnen das einspart, nur 10% Provision geben würde, müsste ich nie wieder was arbeiten. Ja? Also das ein irres Potenzial, das wir mit Xond hier und da versuchen zu nutzen, wo wir irgendwie uns breit aufstellen wollen. Und das mein großer Wunsch, das ist mein großes Ziel, nicht am Ende, aber also auf dem Weg dahin, also ein eher mittel- bis langfristiges Ziel ist, dass wir diese ganzen, dass wir im Grunde, es ist ein großes Wort, vielleicht auch ein falsches Wort, aber es ist das vegane Amazon anstreben, dass wir ein Portal werden wollen, wo wir diese Kräfte bündeln können. Weil es gibt unglaublich viele kleine Manufakturen, die einen großartigen Job machen. Die haben keine Ahnung von Marketing, die haben keine Ahnung von Vertrieb, die haben keine Ahnung davon, von Öffentlichkeitsarbeit, von PR. Das ist denen einfach too much. Aber die machen einfach grandiosen Cashewkäse oder die machen grandiose Mandelmilch oder die machen Honigersatz oder die machen irgendwelche Spinatburger oder sonst irgendwas. Und das können die einfach wahnsinnig gut und da haben sie eine große Expertise und die endet aber genau nach der Küche. Die endet im Restaurant, wer es der Pass, ne, wenn der Pass kommt, ist vorbei. Und die Leute wollen wir eigentlich zusammenbringen und uns als Xond, als Dachmarke da reinsetzen. Und mit unserem Fastfood-Läden, ich hatte vorletzte Woche in Berlin, war ich auf einen Kongress eingeladen von diesen ganzen Shopping-Center, diese ECE, wie sie alle heißen, Riesendinger, die auch an uns rangetreten sind, weil sie sagen, sie wollen unbedingt ein veganes Angebot.
Da wird es aber auch Center. Echt Zeit. Ne? Also
ja, ich, da ist also, ja, diese also Food Courts sind also
wenn ich mal gucke, also Frankfurt, Mainz, Wiesbaden, wo ich mich so bewege, diese ganze Zeit, alles Riesendinger, gibt es alles mögliche zu essen, Kaffee, aber warum da nicht mal irgendwo wirklich auch dann, ich meine, die haben alle auch mal was Veganes, aber warum es in so Riesenläden
nicht wenigstens ein Veganladen? Weil sich aber bis jetzt noch keiner getraut hat, dieses Thema Fastfood, / Mobile Food irgendwie im veganen Bereich irgendwie richtig anzufangen. Außer uns eben. Ja. Wir haben halt gesagt, wir machen das, weil das absolut zeitgemäß ist. Es geht ja nicht um Junkfood, es geht um Fastfood. Es geht darum, dass man ein schnelles, gesundes Essen im veganen Bereich rauskriegt. Wir haben da natürlich auch unser Lehrgeld bezahlt. Wir müssen da auch vieles lernen. Wir lernen immer noch. Wir haben aber jetzt ein schönes Portfolio zusammen. Das Essen ist lecker. Das Essen wird entsprechend funktionieren. Das funktioniert auch. Und das muss jetzt einfach in die Breite. Und wir haben uns jetzt auch nochmal im Claim nochmal umgestellt. Wir nennen es das 21st Century Fastfood, um einfach raus aus diesem rein pur veganen Kosmos zu kommen, irgendwie, um den Leuten klarzumachen, das ist hier für jeden. Ne? Also ja. Du musst nicht Veganer sein, um vegan zu essen. Das ist ja auch so. Also kommen wir dann bei der vorletzten Messe, wo wir hier waren, mit unserem eigenen Stand, haben wir dann Hummus gehabt und Chili und alles mögliche. Und dann kamen zwei so alte Damen und so, ah, das ist vegan, gell, das ist nichts für mich. Ja, es probieren Sie es doch mal. Sie sterben ja nicht da drin. Hat es aber arg lecker. Das, ja. Jetzt hat es wahrscheinlich wieder Herz gehabt. Ja. Also da ist unglaublich viel Aufklärungsarbeit möglich und deswegen greifen wir von diesen ganzen verschiedenen Ecken an. Wir haben jetzt einen Businessplan mit den neuen Teilhabern und gehen dann an die Finanzierungsrunde Anfang nächsten Jahres und haben aber auf die Fahnen geschrieben, 55 Filialen in den nächsten 5 Jahren noch aufzumachen.
Dann ich hoffe mal, dass Mainz zuerst drankommt, ja, weil da wird Zeit, ja. Ja, ansonsten, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und wer Lust hat, der Lust auf Vegan Podcast, das ist so mein Podcast, auch meine Facebook-Seite, da war der Bär schon, so haben wir uns übrigens auch kennengelernt, also unser grandioses Interview am Rhein bei 50 Grad Hitze.
Unfassbar heiß.
Das gibt's bei mir in YouTube, das gibt's aber auch in meinem Podcast, weil ich muss ja sagen, ich sag's immer so schön, du lachst immer, aber er ist ja dran schuld, dass ich vegan wurde. Also das ist eigentlich ganz gut gewesen. Da gibt's auch noch den Andreas Graniotakis, da ist jetzt der Moses Pelham, war gerade bei mir gewesen, bin ich ganz stolz, als einer der wenigen oder der einzigste Podcast überhaupt, wo er quasi kam, sonst gibt's nur Print-Interviews. Achso, von dem soll ich dir auch schöne Grüße sagen, abgesehen davon. Das ist ganz spannend. Die Verena, die war jetzt auch da. Da geht es so ein bisschen ein ernsteres Thema. Es gibt Rezepte. Würde ich mich freuen, logischerweise, ein bisschen Eigenwerbung machen. Ansonsten danke dir. dass ich auch wieder da
bin. Danke euch fürs Kommen vor allem.
Danke euch fürs Kommen.
Ich wünsche euch einen schönen Tag auf der Messe.
Genau.
Genießt. Habt Spaß.
Mehr Infos über Erik Hübner auf www.lustaufvegan.de.